Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Matthias Wetzel. Wenn man sich auf den Straßen umsieht, fühlt sich das Leben schon wieder fast wie vor der Pandemie an. Immer wieder gibt es aber Krankheitsausbrüche, die uns daran erinnern, dass wir Corona keineswegs schon im Griff haben. In einem Seniorenheim am Werbelinsee im Landkreis Barnim gibt es nach offiziellen Angaben inzwischen 11 Tote. Über 40 Bewohner und ein Dutzend Mitarbeiter sind noch krank. Die Impfquote bei den Beschäftigten der Einrichtung liegt demnach deutlich unter dem Durchschnitt. Unser Reporter Toni Schönberg hat sich nach dem aktuellen Stand erkundigt.
Sowohl das Heim als auch der Träger haben konsequent abgeblockt und auf das Gesundheitsamt des Kreises Barnim verwiesen. Aus dem Landratsamt hieß es, dass sich die Infektionen noch weiter ausgebreitet haben. Dort spricht man von insgesamt 59 Erkrankten. Wie uns der Kreissprecher sagte, litten alle der mit Corona Verstorbenen unter Vorerkrankungen. Über den Stand der Boosterimpfungen konnte er noch nichts sagen. Zwar hat sich das Heim selbst bedeckt gehalten, doch sind wir mit einer Angehörigen ins Gespräch gekommen. Sie hat heute am Nachmittag am Fenster gestanden und sich mit einer der Bewohnerinnen unterhalten. Ihr zufolge ist es ihre 81-jährige Mutter, die ebenfalls an Corona erkrankt sei und jetzt in Quarantäne sitzt. Besonders schlimm aber sei, dass der Angehörigen zufolge ihr Vater unter den Toten ist. Dieser sei am letzten Freitag mit einer Corona-Infektion verstorben.
Für mich ist die Situation untragbar, furchtbar. Ich komme gerade vom Bestatter. Harter Tobak. Ich meine, ja, der Vater war krank, aber Freitag kam dann die Nachricht. Letzten Sonntag hat mich der Notarzt angerufen und da habe ich dann erfahren, dass der Vater Covid hat. Das wusste ich vorher gar nicht. Er hat ja eine Vorerkrankung, war auch alles geschädigt. Aber ich denke, das Covid hat dann den i-Tüpfel gegeben.
Die Angehörige berichtet weiter, dass ihre Mutter derzeit regelmäßig getestet werde. Die Infizierten seien in Quarantäne auf ihren Zimmern. Und das soll auch bei vielen der Bewohnern auf die Stimmung schlagen. Über die Hygienezustände im Inneren konnte die angehörige Tochter bis zum Corona-Ausbruch nur Positives berichten. Schockiert sei sie aber über das Verhalten des Heimleiters, der auch nach seiner Erkrankung noch im Heim unterwegs gewesen sein soll. Für das übrige Personal habe sie hauptsächlich lobende Worte. Man sei sehr bemüht, Seelsorge zu leisten und Care-Pakete unter strengen Sicherheitsbestimmungen zukommen zu lassen. Trotz der Umstände soll auch der Abschied vom am Freitag verstorbenen 79-jährigen Vater würdevoll gewesen sein.
Ich war mental jeden Tag bei meinem Vater. Ich hätte ihm gerne auch verabschiedet, hätte ihm gerne die Hand gehalten. So hat man mir zumindest gesagt. Eine Schwester hat ihm die Hand gehalten, war bei ihm. Er war nicht alleine. Das war mir ganz, ganz wichtig und das fand ich so toll.
Trotzdem spricht sich die Tochter nach der Erkrankung ihrer Eltern für eine Impfpflicht für Pflegepersonal aus. Nachdem nach Angaben des Gesundheitsamtes nur 50% des Personals geimpft seien, befürwortet auch die Kreisverwaltung Barnim erneut eine Impfpflicht. Dies liege aber in Händen des Bundes.
Unser Reporter Toni Schönberg über die Corona-Lage in einem Pflegeheim am Werbelinsee. Das war zeitlich knapp, aber nun ist es sicher, das neue Abgeordnetenhaus in Berlin darf am Donnerstag tatsächlich zum ersten Mal zusammenkommen. Das Landesverfassungsgericht hat Eilanträge abgewiesen, die wegen der Wahlpannen in Berlin die Sitzung eigentlich verhindern sollten. Unsere landespolitische Korrespondentin Kirsten Buchmann hat die Details.
Die beiden Eilanträge stammen von Marcel Lute. Dem bisherigen Abgeordnetenhaus gehört er als Fraktionsloser an, dem Neugewählten nicht mehr. Bei der Wahl im September war er für die Freien Wähler angetreten, die es aber nicht ins Abgeordnetenhaus schafften. In seinen Eilanträgen hatte der Politiker argumentiert, die Mängel bei der Wahldurchführung seien so gravierend, dass dem neu gewählten Abgeordnetenhaus die Legitimation fehle. Es dürfe nicht zusammenkommen, bis das Wahlprüfungsverfahren entschieden werde. Laut Verfassung muss das neu gewählte Abgeordnetenhaus aber spätestens 6 Wochen nach der Wahl zusammentreten. Darauf bezieht sich der Verfassungsgerichtshof in seiner Entscheidung.
Informationen von Kirsten Buchmann waren das. Draußen fühlt es sich inzwischen richtig nach Herbst an. Der November hat begonnen und damit nimmt auch die Berliner Kältehilfe ihre Arbeit wieder auf. Organisiert wird sie von Bezirken, Wohlfahrtsverbänden und Kirchengemeinden. Und jedes Jahr wieder bietet sie bis Ende April obdachlosen Menschen Schlafplätze an, betreibt Nachtcafés, Suppenküchen und die Kältebusse. Und wie jedes Jahr fordern die Hilfsorganisationen auch in diesem mehr und vor allem dauerhafte Unterstützung für Obdachlose. Unsere Reporterin Sabine Müller hat mit Helferinnen und Helfern gesprochen.
Ein hellgelb gestrichenes Zimmer, 6 Metallbetten, 6 Plastikstühle, sonst nichts. Dieser karge Raum in einer ehemaligen Schule in Kreuzberg wird in den nächsten Monaten, wenn es draußen eiskalt ist, Leben retten. Insgesamt bietet diese Kältehilfeunterkunft der Johanniter 76 Schlafplätze an, erzählt Dr. Christian von Wissmann. Mit seinen 71 Jahren ist er längst in Rente, arbeitet hier ehrenamtlich.
Also wir haben ungefähr 70% Dauergäste. Die kriegen dann natürlich immer dasselbe Bett. Die kennen sich untereinander, wir kennen sie.
1000 Schlafplätze inklusive Essensversorgung stehen stadtweit aktuell zur Verfügung, sagt Gabriele Schlimper, die Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes.
In der Kältehilfe gibt es mittlerweile so viele Plätze wie noch nie zuvor. Das ist gut, aber das ist eigentlich auch traurig, dass wir die brauchen.
Gesichert ist, dass mindestens 2000 Menschen in Berlin auf der Straße leben. Die Hilfsorganisationen schätzen, dass es bis zu 5000 sind. Was fehle, sei nachhaltige Unterstützung für Menschen, um rauszukommen aus der Obdachlosigkeit, mahnen die Wohlfahrtsverbände an. Sie fordern unter anderem eine Verpflichtung für die Bezirke, Obdachlosen eine Unterkunft anzubieten. Der neue Senat müsse einen runden Tisch einberufen, um Wohnraum zu schaffen. Nur dann könne sich die Lage langfristig bessern. Christian von Wissmann betont, Obdachlose bräuchten dringend bessere medizinische Versorgung für körperliche und seelische Leiden.
Was ich ganz tragisch finde, wir haben eine einzige Beratungsstelle für psychiatrische Probleme in ganz Berlin.
Eine Idee, niedergelassene Ärzte sollten verpflichtend Obdachlosen Sprechstunden anbieten. Viele der obdachlosen Menschen in Berlin kommen aus Osteuropa. Svenja Kittelsen von der Organisation Frostschutzengel fordert, die Bezirke müssten sich besser auf nichtdeutsche Wohnungs- und Obdachlose einstellen und ihnen zum Beispiel auch in ihrer Muttersprache Hilfe anbieten.
Wir wünschen uns mehr Beratungsstellen für EU-BürgerInnen, denn die wenigen, die es bereits gibt, die sind maßlos überfordert, weil es einfach einen so hohen Bedarf an Beratung gibt.
Zum Start der Kältehilfesaison richten die Hilfsorganisationen aber auch einen Appell an die Berliner Bevölkerung. Wer in den nächsten Monaten jemanden sehe, der abends und nachts draußen schlafe, solle fragen, ob die Person Hilfe braucht. Und auch dies ist Gabriele Schlimper wichtig.
Bitte vergessen Sie das Thema nicht, wenn es draußen wieder warm wird. Weil die Menschen gibt es ja trotzdem. Und das Problem wächst.
Gabriele Schlimper sagt das, die Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Berlin. Und der Beitrag war von Sabine Müller. Es gab wohl schon immer Menschen, die offen für Verschwörungstheorien waren, die glaubten, dass geheime Zirkel unsere Geschicke lenken und die Dinge nicht so sind, wie sie sich darstellen. Und Nachfragen schadet ja und auch nicht unbedingt. Möglicherweise entdeckt man tatsächlich Dunkelmachenschaften oder ist interessanten, bisher Unbekannten auf der Spur. Einige verrennen sich aber so sehr in eine solche Theorie, dass sie rationalen Argumenten nicht mehr zugänglich sind und die Internetmedien wirken da als Brandbeschleuniger. In Potsdam unterstützt jetzt die Beratungsstelle des Brandenburgischen Instituts für Gemeinwesen Menschen, die mit Verschwörungsgläubigen in ihrem Umfeld nicht mehr klarkommen. Unsere Reporterin Amelie Ernst stellt die Einrichtung vor.
Es ist dieser eine Kumpel, der plötzlich bei jedem Treffen auf vermeintliche Zwangsimpfungen zu sprechen kommt. Oder die Oma, die bei jeder Familienfeier erwähnt, dass die Bundesrepublik kein Staat, sondern eigentlich eine Firma sei und die Bürgerinnen und Bürger eigentlich Angestellte. Anhänger von Verschwörungstheorien können Familien spalten und Freundschaften zerstören. Viele ihrer Mitmenschen bräuchten Unterstützung. Nicht erst seit Corona, sagt Markus Klein, der Leiter des Potsdamer Demos-Instituts für Gemeinwesenberatung.
Wenn das vor allem nochmal zusammenfällt mit einer Einzelkrise, also wenn dann auch noch, und das war ja pandemiebedingt auch wirklich, waren da einige betroffen, Gastwirte und wie auch immer die schließen mussten, deren Existenz davon abhing. Für die ist natürlich dann möglicherweise so eine einfache Erklärung, die auch noch darauf hinausläuft, dass sie eigentlich unschuldig sind, sondern dass das ganze System offensichtlich sich verschworen hat. Etwas, was einerseits sie entlastet und andererseits das Gefühl gibt, jetzt auf die Ebene zu kommen, eben sozusagen der Superheld zu sein und quasi auf der guten Seite zu stehen, auf der erleuchteten Seite.
Doch wie unterscheiden Freunde und Angehörige eigentlich, ob es sich wirklich um Verschwörungserzählungen und nicht einfach um unterschiedliche politische Meinungen handelt? Vor allem fehlten die Belege, so Jannik Buchheim.
Verschwörungsglauben, mal vereinfacht gesagt, teilt die Welt sehr einfach ein in Gut und Böse und vermutet hinter dem Handeln von Verantwortlichen, ich sag's mal allgemein, einen großen Plan. Ja, also da ist immer so ein bisschen was Mystisches, so eine Geschichte, so eine Geheimgeschichte und eine Verschwörung wirklich im Wortsinne.
Die dazu führen kann, dass Menschen reale Kontakte abbrechen, bestätigt Beraterin Steffi Barrow.
Ganz konkret jetzt in der Pandemie kann es eben durchaus vorkommen, dass Ratsuchende, Geimpfte, also selber darunter leiden, dass ein Kontaktabbruch schon stattgefunden hat, aber seitens der Verschwörungsgläubigen, die eben der Meinung sind, dass diejenigen, die geimpft sind, eben giftige Nanopartikel ausdünsten und jetzt zum Beispiel den Enkelkindern nicht mehr zu nahe kommen dürfen, weil das viel zu gefährlich für die ist.
Es gehe in den Beratungen vor allem darum, die Beziehungen zu stärken und die Verschwörungsgläubigen nicht noch weiter abdriften zu lassen. Beraten werden können betroffene Angehörige und Freunde telefonisch, aber nach Absprache auch vor Ort überall in Brandenburg.
Amelie Ernst über die Beratungsstelle für Betroffene von Verschwörungstheorien in Brandenburg. Und das Land Brandenburg war in jüngster Zeit von Viruskrankheiten gleich doppelt betroffen. Von Corona, wie wir alle, aber auch von der afrikanischen Schweinepest. Über ein Jahr ist es schon her, dass der erste Fall aufgetreten ist, und zwar im Spree-Neiße-Kreis. Seitdem wurden schon kilometerlange Doppelzäune gebaut, die verhindern sollen, dass sich die Schweinepest noch weiter verbreitet. Nun beginnt schon der Bau eines dritten Zauns. Wie das abläuft und warum das nötig ist, erklärt unser Reporter Florian Ludwig.
Mit einem überdimensionierten Metalldetektor wird die geplante Route für den Zaun abgesucht. Eine Spezialfirma sucht nach Munition im Boden, die letzten Vorbereitungen für den eigentlichen Zaunbau. Rund um die sogenannte Weiße Zone Jerischke. Dort war im Juni der letzte Schweinepestfall im Spree-Neiße-Kreis aufgetreten. Nun nimmt der Schutz vor der Schweinepest Form an, sagt der Stabsleiter zur Bekämpfung der ASP, Stefan Giebler.
Wir haben einen komplett durchgehenden Zaun von der Ostsee bis nach Sachsen. Des Weiteren gibt es in Brandenburg in verschiedenen Landkreisen mittlerweile Kernzonen. Diese Kernzonen haben jeweils komplett Festzaun um sie herum erhalten. Und um die Kernzonen gibt es jeweils eine sogenannte weiße Zone. Und um diese weißen Zonen sind weitere Festzäune errichtet worden, so wie eben morgen beginnend hier in Jerischke. Also insgesamt drei Zäune mittlerweile.
Die Zäune sollen einerseits verhindern, dass sich die Schweinepest aus Polen weiter verbreitet. Zum anderen soll rund um die Kerngebiete verhindert werden, dass infizierte Schweine herauskommen. Wenn die weiße Zone schließlich eingezäunt ist, geht es den Wildschweinen darin an den Kragen.
Das Ziel ist die komplette Wildschweinfreiheit. Das wird nicht ganz erreicht werden können, weil es immer wieder Rückzugsmöglichkeiten gibt. Aber wir wollen den Schwarzwildbestand möglichst reduzieren.
Noch im November soll der dritte Zaun fertig sein. Dann fehlt nur noch der Zaun, der den Spree-Neiße-Kreis gegen Sachsen und gegen den Oberspreewald-Lausitz-Kreis abgrenzt. Der soll ebenfalls noch dieses Jahr fertig werden. Und auch die Diebstähle von Stromgeräten an den Zäunen, die den Kreis lange beschäftigt haben, gehen langsam zurück, erklärt Stefan Giebler.
Offenbar hat der große Verfolgungs- und Ermittlungsdruck doch zur Einsicht bei einigen Leuten geführt. Wir haben allerdings ein neues Phänomen, das ist die Beschädigung von Festzäunen. Und dem werden wir jetzt mit Nachdruck nachgehen, den Täter ausfindig zu machen. Und der kann dann im Gegensatz zu den anderen nicht mit einer zumindest gewissen Nachsicht noch rechnen.
Bis zu 25.000 Euro Strafe sind dann möglich. Spaß versteht der Kreis beim Kampf gegen die Schweinepest schon lange nicht mehr. Rückjagden und der Zaunbau sind teuer. Der zusätzliche Zaun rund um Jerischke soll deshalb nun für noch mehr Sicherheit sorgen.
In Brandenburg wird ein dritter Zaun gegen die Schweinepest gebaut. Florian Ludwig war das, und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Inforadio Podcast.